Herzlich willkommen bei Bibel TV einfach anders. Verspätet. Besser spät als nie. Bin froh, dass mein lieber Freund Rainer so viel Geduld hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen bei unseren fast wöchentlichen Sitzungen. Schön, dass du da bist, Rainer.
Ja, hallo Roger. Gut, dass es wieder geklappt hat jetzt. Wir haben eine Menge zu erzählen, denke ich.
Definitiv. Ich werde jetzt mal schauen, ob Ton und Bild gut ist. Und ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, dass ich Verspätung hatte. Ich hatte technische Probleme. Internet scheint, glaube ich, gut zu sein. Gebt mir mal kurz ein Feedback, ob ihr mich gut hört und das soweit passt. Und dann werden wir loslegen. Läuft gut, Bild und Ton. Super. Rainer, es wird wahrscheinlich eine eher längere Gesprächsrunde geben mit uns beiden. Ich freue mich sehr, weil ihr habt ja zwei super Sitzungen gehabt. Das letzte Mal ging es leider nicht wegen dem Internet. Und wir werden jetzt beide Sitzungen zusammennehmen. Das war ja das letzten Freitag. Werden wir mal starten. Was war das Highlight, lieber Rainer?
Du, wir hatten diese zwei Sitzungen. Die Sitzung vor 14 Tagen, hätte ich fast gesagt, vor etwas mehr als einer Woche, hatte sich verzögert, weil wir vormittags, Viviane und ich plus noch ein paar andere Anwaltskollegen, die Nachricht bekommen hatten, dass es ja auch noch einen einzigen echten Untersuchungsausschuss gibt, nämlich im Land Brandenburg bei uns. Und da wurde an dem Tag gerade, da konnten wir uns nicht wirklich drauf vorbereiten, aber wir wollten mal sehen, wie ist er so drauf, was erzählt er so. Da wurde an dem Tag Herr Drosten gehört, Dr. Osten. Wir sind da, Viviane und ich, noch ein paar andere Kollegen, die Kollegin Antonia Fischer war auch da. Wir sind dann da gewesen mit einem Kamerateam. Das ist ja eigentlich ein öffentliches Haus, so ein Landtag in Brandenburg. Das gehört dem Steuerzahler letzten Endes, aber es war unmittelbar zu spüren, eine extrem feindliche Haltung derjenigen, die das Ganze offenbar bewachen. Also wahrscheinlich muss die Regierung inzwischen vor dem Volk beschützt werden. Das ist der Eindruck, den wir hatten. Inkompetente Leute, die da versucht haben, das Ruder zu halten. Ich glaube nicht, dass ich euch das schon erzählt habe, oder, Roger?
Nein, das ist neu.
Okay. Also es war offensichtlich, genauso wie immer, wenn man mit Behörden zu tun hat, fast alle gleichgeschaltet. Entweder geht das über Bribery oder über Erpressung oder keine Ahnung oder eben über Panik. Das darf man nicht vergessen. Panik ist wahrscheinlich das wichtigste Tool, was hier benutzt wird. Auch hier wieder Leute, die offenbar kaum einen geraden Satz rausbringen konnten, haben uns dann erzählt, oh nein, wir können eure Maskenatteste nicht anerkennen. Daraufhin habe ich dann gesagt, lasse ich es eben bleiben, dann zeige ich euch an wegen Nötigung, wenn ihr meint, ihr müsst hier uns dazu zwingen, eine Maske zu tragen. Viviane kann auf jeden Fall keine tragen. Ich habe das schon mal erlebt. Die zieht eine Maske auf und dann fängt die an zu schwanken sofort. Ne? Krass. Also okay, wenn ihr meint, dass ihr das machen müsst, dann wird Viviane jetzt eine Maske aufsetzen. Ich gehe raus und rufe 110 und das Team hier filmt das alles. Eine Riesenshow, wird euch sicherlich sehr gut gefallen. Ja. Oh nee, Moment, das müssen wir anders machen. Ja, wir gucken uns das Attest mal an. Dann haben sie sich meinen Attest angeguckt und dann meinte er, nee, da muss aber auch drinstehen, dass kein Shield geht. Ich, hä, wo kommt das denn her? Habt ihr hier eine ganz neue Regelung? Gibt es hier vielleicht sogar die Regelung, dass man nur noch im Handstand hier durchlaufen kann oder so? Also es kann nicht sein, dass ihr euch irgendwelchen Kram ausdenkt und wir müssen das machen. So geht das nicht in einem Rechtsstaat. Aber vielleicht sind wir auch nicht in einem Rechtsstaat. Dann wurden sie noch ein bisschen kleiner, haben noch ein paar mehr Leute aufgefahren, die dann genauso bekloppt aussahen wie die anderen auch und uns dann erzählt haben, nee, in dem Raum selbst, man durfte nur in den Presseraum, in dem Raum selbst, da müsst ihr dann keine Masken mehr aufsetzen.
Ach so.
Also folglich wird wahrscheinlich Spock oder wenigstens Scotty herkommen müssen, uns vom Eingang zu dem Raum beamen müssen, damit wir dann ohne Maske aufzusehen. Also wirklich, sowas von lächerlich. Es zeigt aber, wie das ganze System funktioniert. Sie versuchen es und solange sich keiner wehrt, machen sie einfach weiter. Ja. Viviane ist dann reingegangen. Ich hatte dann die Schnauze voll, habe gesagt, nee Jungs, also macht das mit irgendjemandem, aber nicht mit mir. Ich bereite in der Zwischenzeit unsere Sitzung vor. Viviane hat dann da alles mitbekommen. Die haben da so einen Stenografen gehabt, der hat mitgeschrieben. Wir werden dann dazu noch was sagen. Also Herr Osten hat sich da offenbar wieder mal, wenn man mal genauer guckt, in einige Widersprüche verwickelt. Unter anderem kennt er offenbar Herrn Fauci eigentlich nur so ganz grob, so ähnlich wie er den Hersteller der PCR-Test Olfert Land eigentlich nur mal so auf dem Flur gesehen hat, obwohl er seit 17 Jahren mit ihm Dinge veröffentlicht, obwohl er seit 17 Jahren mit ihm an PCR-Test bastelt. Dasselbe gilt für Fauci. Das ist deshalb wichtig, weil Fauci diese berüchtigten Gain-of-Function-Experimente in Wuhan hinter dem Rücken des amerikanischen Steuerzahlers und gegen die Verbote der amerikanischen Präsidenten durchgeführt hat. Gain-of-Function-Experimente sind Experimente, die Viren ausgerechnet in Wuhan gefährlicher machen, als sie von Natur aus sind. Also da wehrt er sich offenbar gegen, aber wie ja inzwischen die veröffentlichten E-Mails von Herrn Fauci zeigen, ist auch er da in den E-Mail-Verkehr eingebunden. Ist also sehr schwer zu glauben, dass er eigentlich gar nicht weiß, wer Herr Fauci ist. Interessant wurde es dann, als wir um 14 Uhr ziemlich verspätet, vielleicht war es auch schon 15 Uhr, weil Viviane und das Team lange gebraucht haben, bis sie wieder aus dem Landtag rauskamen, als wir den Arzt gehört haben, der Frau Klüglein behandelt hat, ihr das Leben gerettet hat. Frau Klüglein ist die Frau, die, ich glaube, 31 Jahre alt, nach Impfung mit AstraZeneca schwerst beschädigt wurde und deren Leben nur noch mit äußerster Mühe gerettet werden konnte, von eben diesem Dr. Dicta. Dr. Dicta hat bei uns ausgesagt, aber es ging nur, indem man ihr von 3,50 Meter Dünndarm 3 Meter entfernt hat. Nun ist ja inzwischen fast schon allgemeinkundig, vielleicht nicht ganz, aber bei vielen Leuten bekannt, dass der Darm nicht einfach nur der Darm ist, sondern manche sagen, es ist so eine Art zweites Gehirn. Daher kommt auch wohl der Begriff Bauchgefühl oder so. Mhm. Das ist was, was man schon unbedingt braucht. Wenn dann von 3,50 Meter 3 Meter entfernt werden, Dünndarm, dann hat das eine Bedeutung. Ich hatte ja erzählt, dass es der Frau sehr, sehr schlecht ging. Dr. Dückter war zu meinem Erstaunen bereit, ohne verzerrte Stimme und ohne einen Schirm vor dem Gesicht völlig offen aufzutreten, hat völlig ruhig und fachkundig das erzählt, was er festgestellt hat, nämlich sie wurde eingeliefert vom Notarzt, es nennt sich dann akuter Bauch. Sie hatte bis dahin gar keine Risiken gezeigt, also nicht das, was man üblicherweise bei solchen, das war ja hier eine verschlossene Bauchvene, die dazu geführt hat, dass der Dünndarm nicht mehr mit Sauerstoff, also mit Blut und Sauerstoff versorgt wurde. Und dann sagt er, sowas kommt vor, aber es gibt davon so wenige Fälle pro Jahr, dass man genau sagen kann, woher sie, wie das verursacht wird. Überwiegend sind das arterielle Probleme, die diese Patienten vorher hatten. Solche Vorgeschichte gab es bei ihr nicht. Deswegen hat er ganz klar und deutlich gesagt, bei ihr war Ursache dieser, das heißt Mesenterialvenenthrombose, also Bauch, diese Dünndarmpforte, da ist eine Vene, die diesen Dünndarm versorgt mit Blut. Das war bei ihr nicht nur verstopft, das war vollständig blockiert. Das war in letzter Sekunde. Er sagt, so ein Dünndarm kann, wahrscheinlich gilt das auch für den Rest des Darms, kann 2 bis 6 Stunden ohne Sauerstoff auskommen. Aber dann ist vorbei. Dann fällt man ins Koma. Das ist genau bei Frau Klüglein auch passiert. Der Patient fällt dann ins Koma und stirbt, wenn dann nicht jemand da ist, der ihm hilft. Frau Klüglein, so hat er erklärt, wir haben uns da auch vergewissert, dass das tatsächlich so ist, obwohl der Mann ist absolut sauber, hatte einfach Glück, dass sie in unmittelbarer Nähe einer hochspezialisierten Klinik, einer der besten Kliniken der Welt war, sodass nur deshalb sie gerettet werden konnte. Und er war zufällig gerade da, sodass er als einer der besten Chirurgen in dieser Klinik tatsächlich ihr Leben retten konnte, aber eben nur, indem er diesen großen Teil des Dünndarms entfernt hat. Er hat uns dann Fotos gezeigt, nicht von Frau Klüglein. Er sagt aus Respekt vor dieser Patientin natürlich nicht genau das, aber er hat uns andere Fotos gezeigt, wo man sieht, was mit dem Darm passiert. Also der Teil des Darms, der dann, das kann sogar ein Laie erkennen, der dann eben nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, so wie das bei Frau Klüglein der Fall gewesen ist, der wird total schwarz. Es sieht sehr gruselig und sehr böse aus. was man da sieht. Er war extrem deutlich, hat gesagt, also es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass im Falle von Frau Klüglein die Impfung die Ursache gewesen ist. Also dieses aus juristischer Sicht Kausalitätsproblem, das gibt es bei ihr nicht. Sondern hier steht ganz klar und deutlich fest, nicht nur nach seiner Meinung, sondern auch nach Meinung aller anderen behandelnden Ärzte, dass es hier kein anderes Agens, also keinen anderen Verursacher, Krankheitserreger, Verursacher gibt als die Impfung. Dr. Dikter hat sehr, sehr deutlich gesagt, dass er keinerlei Zweifel und seine Kollegen auch keinerlei Zweifel daran haben, dass diese Impfung die Ursache war für das Problem, also für dieses gravierende Problem von Frau Klüglein. Sie hat einfach nur gigantomanisches Glück gehabt, dass sie in der Nähe genau dieser Klinik, das ist wahrscheinlich die weltbeste Klinik für diese Art von Eingriffen, dass sie also in der Nähe genau dieser Klinik war und dass er da gerade zugegen war, sodass er in der Lage war, diese Operation durchzuführen. Das ist keiner, der sich irgendwie versucht, groß zu tun, sondern hat einfach ganz nüchtern die Lage erzählt. Sie hat einfach gigantisches Glück gehabt. Normal ist es so, dass wenn so ein Darm, da war also diese Aorten an der Pforte-Vene dicht, die war nicht nur verstopft, die war völlig dicht. Und normalerweise ist es so, dass wenn der Darm dann nicht mehr durchblutet ist, also auch keinen Sauerstoff mehr kriegt, dass er 2 bis 6 Stunden durchhält, dann fällt der Patient ins Koma. Das war bei ihr so. Sie musste ja mehrfach notoperiert werden. So lange, bis eben klar war, dass man leider nur noch 50 Zentimeter ihres Dünndarms retten kann. Alles andere musste weg. Er hat uns ein Foto gezeigt davon, wie sowas aussieht. Nicht von dieser Patientin, hat er gesagt, weil aus Respekt vor Frau Klüglein hat er nicht ihren konkreten Fall genommen, sondern einen anderen. Aber es sieht sehr, sehr gruselig aus. Du siehst also sogar als Laie, wie sich dann der Darm wieder dann schwarz wird. Und das muss dann eben entfernt werden. Und das war bei ihr der Fall. Er hat gesagt, es ist sehr, sehr merkwürdig, dass dieser Staat 1,5 Billionen Euro, natürlich an nicht vorhandenem Steuergeld, frisch gedruckt, es wird also zu einer Katastrophe führen, das ist aber eine andere Geschichte, 1,5 Billionen, also nicht Billions, sondern Billionen Euro einsetzt für die Anti-Corona-Maßnahmen. Und dann, das beläuft sich auf 40.000 Euro pro Person. Er sagt, wenn man den einzelnen Bürgern die Möglichkeit geben würde, zu sagen, hier hast du 40.000 Euro, sorg dafür, dass du durchkommst, dann würden die mit ziemlicher Sicherheit wesentlich besser und hätten da, für ihre Gesundheit sorgen können. Zum Beispiel, indem man sich vernünftig ernährt, zum Beispiel, indem man sich bewegt, heißt, das Immunsystem schützt und aufbaut, und hätte dann wahrscheinlich um die 40.000 Euro übrig, um sich davon sonst was zu kaufen. Also er ist sehr, sehr outspoken, hat keinerlei Angst und hat wirklich in aller Deutlichkeit klargemacht, dass hier irgendwas grundsätzlich neben der Spur läuft. Danach haben wir dann den Professor Burchert, das ist ein Pathologieprofessor, gehört. Das ist sozusagen der deutsche Quincy. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Fernsehserie, die amerikanische Fernsehserie noch erinnerst. Quincy hieß die. Das ist ein Pathologe, ein Gerichtsmediziner, der wurde von Jack Klugman gespielt. Ziemlich cool, der Typ. Und wir haben dann eben den Professor Burkhardt hier gehabt, der sagt, er sei, als er von Anfang an gehört hat, wie das RKI versucht hat, Obduktionen zu verhindern, da sei er aufgewacht. Er hat ja gesagt, das ist doch nicht normal, das hat es doch noch nie gegeben. Warum versucht man zu verhindern, dass bekannt wird, woran jemand gestorben ist? Noch dazu bei einer angeblich so dramatischen Pandemie. Er sagt, da sind Obduktionen absolut unerlässlich. Das wäre das Normalste von der Welt, dass man dann Obduktionen durchführt, um festzustellen, ob jemand nicht mit, sondern auch wirklich an Corona gestorben ist. Das, sagt er, das hat hier nicht nur ihn, sondern offenbar auch eine Menge anderer Ärzte wach gemacht. Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass sehr viele Ärzte ganz genau Bescheid wissen, aber entweder mitmachen, weil sie Geld kriegen, oder mitmachen, weil sie Angst haben. Der Totenschein selbst, sagt er, ist extrem unzuverlässig. Es gab dann noch ein kleines Gespräch zwischen Wolfgang Wodak, der das Ganze mitbegleitet hat, und Professor Burchard. Da stellte sich heraus, dass in der Hälfte der Fälle die Pathologie, wenn also nach einem Versterben eine Obduktion durchgeführt wird, die Pathologie feststellt, dass die Diagnose, die auf dem Totenschein steht, falsch ist. In der Hälfte der Fälle, stell dir das mal vor, ich habe vor vielen Jahren mit dem damaligen Leiter der Göttinger Pathologie eine kleine Weile zusammengearbeitet. Wir haben einen Aufsatz oder zwei zusammengeschrieben. Ich habe ein paar Vorträge gehalten mit ihm zusammen. Und da stellte sich heraus, dass hier in Deutschland immer weniger Obduktionen durchgeführt werden, sodass ein großer Teil der Kapitalverbrechen, Mord, Totschlag, überhaupt nicht aufgedeckt werden. Also wenn du hier relativ sicher gehen willst, dass du mit einem Verbrechen davonkommst, dann muss ich jemanden umbringen. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nicht rauskommt. Das ist jetzt keine Aufforderung, ist klar. Ne? Er hat gesagt, dass es massive Versuche gab, die Obduktion zu verhindern. Wir wissen ja nun alle, dass Professor Püschel, der inzwischen emeritierte Professor aus Hamburg am UKE, Universitätsklinikum Eppendorf, solche Obduktionen trotzdem durchgeführt hat. Und dann kam eben raus, dass die Leute eben nicht an Covid gestorben sind, sondern an völlig anderen Sachen. Er sagt, bei diesen Obduktionen, auch die Staatsanwaltschaften, also unser durch und durch korrupter Rechtsstaat, das kann man nicht deutlich genug formulieren, Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Beispiel gibt es da die Gruppe Christa, das ist die Gruppe kritischer Richter und Staatsanwälte, Christa, die haben eine eigene Website. Die bestätigen diese Regel, das sind aufrechte, ordentliche Juristen, aber sonst ist dieses System völlig kaputt. Entweder Angst verzerrt oder eben geschmiert im Sinne von korrupt, im Sinne der Definition von Transparency International. Also sogar die, das hat er nochmal in Erinnerung gerufen, sogar die Generalstaatsanwaltschaft in, ich glaube Stuttgart war das, hat auf eine, vielleicht war das sogar seine eigene, das habe ich nicht genau mitbekommen, Anzeige hin, sie möchten doch bitte mal dem Verdacht nachgehen, dass hier viele Leute nach Impfung und damit aufgrund der Impfung sterben, gesagt, nö, das machen wir nicht. Da müssen erstmal fassbare Hinweise zur Impfung und Todeseintritt vorhanden sein. Genau das ist die Aufgabe einer Obduktion und einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung. Also nach meinem Dafürhalten ist das Strafvereitelung im Amt, was da passiert. Aber wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Ganz am Schluss sind wir ja noch nicht. Die Langzeitschäden, sagte Professor Burchardt nochmal, die kann man ja ohnehin noch gar nicht absehen, weil es gibt ja noch gar keine Langzeitbeobachtungen. Das heißt, mit anderen Worten, für diese Impfung gibt es eigentlich gar keine Studie. Da haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, es ist keine Präklinik, keine Toxikologie durchgeführt worden. Ach so, da. Das hatte uns Professor Hockerts erzählt, einer der angesehensten Impfexperten in Deutschland. Er hat uns mehrfach darauf hingewiesen, hier ist überhaupt keine Toxikologie, hier sind auch keine Tierversuche durchgeführt worden. Das ist üblicherweise so, dass du erst die Präklinik, dann die Tierversuche, dann die Versuche am Menschen machst, Phase 1, 2 und 3. Also du beobachtest, wie wirksam ist das, ist es gefährlich und dann kommen die Langzeitgeschichten. Hier ist nichts davon passiert. Das, was hier jetzt gerade passiert, das sind die Phasen 1, 2 und 3 am Menschen, also ein Menschenversuch, weil es eben keine Studie gibt und den Menschen nicht gesagt wird, dass es ein Versuch ist, ist alles das, was hier passiert, rechtswidrig,
Körperverletzung. Das wäre spannend nachzufragen, welche derjenige, die die Impfung, also die sogenannte Impfung bekommen hat, das weiß, dass die Studien nicht abgeschlossen sind. Das wäre eine sehr interessante Frage.
Das weiß so gut wie keiner.
Also ich habe mit einem sogenannte Laboraten, oder?
Ja, natürlich. Das sind jetzt die Laborratten, die Guinea Pigs. Das wird immer mehr Leuten klar. Am Ende unserer letzten Sitzung, wir sind jetzt gerade noch in der ersten Sitzung, aber in der zweiten Sitzung, die wir gleich noch ansprechen, haben wir nochmal die Gründerin der Gruppierung America's Frontline Doctors gehört, Simone Gold. Und da kommen wir gleich drauf. Also sie sagt natürlich, das weiß keiner. Aber weil so viel gepusht wird in der Öffentlichkeit, also genau das, was Professor Burchardt erst richtig misstrauisch gemacht hat, hat in den USA dazu geführt, dass die Leute jetzt überhaupt nicht mehr sich impfen lassen, sondern bei, 42% bleibt das Ganze stehen. Mehr geht nicht. Die können den Eis kaufen, die können den irgendwelche Prämien zahlen. Es geht nicht mehr. Ja. Die Menschen haben begriffen.
Burger und Chips werden auch noch angeboten.
Ja, das ist tatsächlich so ähnlich passiert. Das hat uns einer der Mediziner, ich glaube, das ist Dr. Peter McCullough, der in dieser Sitzung, über die ich jetzt gerade spreche, gehört wurde. Das hat er uns tatsächlich so berichtet. Also Burkhardt sagt dann, dass nur die Obduktionen natürlich Aufklärung darüber verschaffen können, woran ist er denn nun gestorben? Zum Beispiel gibt es sehr viele Myokarditis-Fälle, also Fälle von Herzmuskelentzündungen. Die häufen sich gerade. Du hast wahrscheinlich und die meisten Leute, die uns jetzt gerade zuhören, haben wahrscheinlich mitgekriegt, da gab es diesen dänischen Fußballer, Nationalfußballer, ich glaube Eriksen heißt der, der ist auf dem Spielfeld zusammengebrochen und hatte nur Glück, dass da die richtigen Leute da waren, die haben ihn wiederbelebt, er war aber eine Weile weg. Und der hat genau diese Myokarditis gehabt. Hier wird verschleiert, dass er geimpft worden ist. Die ganze Mannschaft ist, ich glaube, 14 Tage vorher geimpft worden. Auch da spricht alles dafür, dass es sich um eine ganz konkrete Impffolge handelt. Der wird höchstwahrscheinlich nie wieder spielen können. Dem musste ein Defibrillator eingebaut werden. Man kann auch damit spielen, aber im Grunde bist du ein Behinderter, wenn du damit aufs Spielfeld gehst. Und ich möchte den Verein sehen, der die Haftung dafür übernimmt, wenn er sagt, hier, du gehst jetzt los. Wenn da was schief geht, tja.
Ja.
Jedenfalls so, wie es
Übrigens
aussieht,
wegen
wird der nicht
Fußballer
wieder
noch
spielen.
schnell, Rainer, noch schnell wegen Fußballer. Da habe ich also aus sicherer Quelle erfahren, der darf das nicht öffentlich machen, sonst hat er natürlich seinen Job los. Aber ich habe da über Inside-Informationen mitbekommen vom Arzt von diesem Fußballspieler, dass er definitiv geimpft wurde. Das wurde ja verschleiert und vertuscht
Ja.
und sagt, nein, der wurde nicht geimpft, aber dieser Fußballer wurde definitiv geimpft.
Ja, ich habe hier, die Welt ist klein, ich habe hier bei mir in Göttingen einen Nachbarn, der ist Däne, der kennt den persönlich und der hat mir das auch schon vor ein paar Tagen bestätigt. Also was immer da draußen umgeht, von wegen, der hat nichts mit der Impfung zu tun, dummes Zeug,
Und
der
wenn wir
ist
schon
geimpft
beim
worden.
Fußball sind, es tut mir leid um die Italiener, aber ich kenne mittlerweile gibt's schon zwei Meldungen von Amateursportlern, die sind leider von uns gegangen. Einer ein 24-Jähriger und glaube ich einer ist 28-Jähriger, beide nach kurzer Zeit nach der Impfung verstorben, einer unter der Dusche. Ja, hat natürlich nichts mit mit der Impfung zu tun, natürlich nicht.
Ja, deswegen glauben wir immer mehr, dass der Teil der Bevölkerung, der immer noch impffreundlich oder sogar impfwütig ist, vermutlich von dem Trip nur abzubringen ist, wenn im Herbst, Winter und Frühjahr des nächsten Jahres die Konsequenzen dieser Impfung deutlich sichtbar werden. Natürlich wird die Gegenseite versuchen, das als, was weiß ich, 95. Welle oder der Mann ohne Zähne, Klabauterbach, der wird sagen, das ist hier die Delta- oder Y-Variante oder wie auch immer.
Wir
Aber wir
müssen
werden
so
die Erinnerung
schnell wie
daran
möglich die
wachhalten.
Kinder impfen,
Ja, ja,
hat er
ja.
ausgelassen, der Klauterbachli.
Ja, also er wird das garantiert nicht überstehen, denn er ist einer der Hauptverantwortlichen. Ich weiß nicht, was ihn reitet, aber er wird einer von denjenigen sein, die keine Chance haben, das zu überstehen. Burkhardt hat noch darauf hingewiesen, dass diese Angaben auf den Totenscheinen in der Regel absolut unzuverlässig sind. Deswegen braucht man eben diese Obduktion. Genau die werden aber sogar unter Dazwischenschreiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft aktiv verhindert. Die versuchen, die Verstorbenen so schnell wie möglich in die Krematorien zu bringen. Deswegen ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass tatsächlich mithilfe von Professor Burkhardt wird das auch erfolgen, die Toten nach Impfung obduziert werden, damit man eben feststellt, was ist mit ihnen los. Also hier ein großartiger Stargast war Professor Dr. Peter McCullough von der Texas A&M University, eine der renommiertesten im ganzen Land. Also man weiß vielleicht, in den USA gibt es die sogenannten Ivy League Universities. Aber diese hier, die zwar nicht dazu gehört, ist eine der anerkanntesten überhaupt. Und da ist er in seinem Fachbereich der meistzitierte Wissenschaftler der Welt. Er hat sehr deutlich gesagt, und das hat hinterher zu Schwierigkeiten geführt, weil er versucht, den Anschluss an den Mainstream nicht zu verlieren. Deswegen wollte er das gelöscht haben. Aber du weißt ja, wie es ist. Wenn etwas einmal im Netz ist, dann kriegt man es nicht mehr raus. Er hat sehr deutlich von Bioterrorism gesprochen, also von Bioterrorismus, der hier ausgeführt wird. Einerseits bezieht er sich damit auf die Gain-of-Function-Experimente in dem Wuhan Institute of Virology, aber natürlich auch auf diese sogenannten Impfstoffe, die keine sind. Er sagt, Fear, also Panik, Angst, ist das Hauptinstrument, mit dem hier alles angetrieben wird. Die meisten Menschen können nicht mehr klar denken, weil sie eben aufgrund dieser Furcht, aufgrund dieser Panik immer nur gucken, was kann ich nur tun? Maske, Maske, Maske. Und merken nicht, dass diese Impfungen, so wie er es gesagt hat, in Wahrheit tödlich sein können, nicht müssen, aber können. In vielen Fällen befürchtet auch er, genauso wie vorher schon Professor Luc Montagnier, der Nobelpreisträger aus Frankreich, wie vorher auch schon Roger Hodgkinson, ein hoch angesehener englischer Arzt, der seit vielen Jahren in Kanada lebt, Bhakti, Wodak und so weiter, befürchten hier schlimme und eben auch tödliche Folgen dieser sogenannten Impfung, wenn im Herbst das wilde Virus kommt. Er sagt, das Spike-Protein, das ist ein Gift, wie sich inzwischen fest herausgestellt hat. Ich glaube, ich hatte eben noch geschafft zu sagen, dass es ein Video gibt, wo drei Wissenschaftler, drei Mediziner sagen, die FDA hat das gewusst, dass dieses Spike-Protein, wenn es injiziert wird, nicht an der Injektionsstelle bleibt, sondern durch den ganzen Körper wandert, genau wie die mRNA, genau wie diese Lipidhüllen, die sich überall ablagern, unter anderem auch in der Milz. Er sagt, wir hätten hier, wenn wir richtig gehandelt hätten, mit den alternativen Heilmethoden alles zum Einsturz gebracht. Es bedarf überhaupt keiner Impfung. Ja. 500 Ärzte haben inzwischen, so sagt er, in den USA mit alternativen Heilmethoden das Ganze zum Einsturz gebracht. Wir wissen, inzwischen sind über 30 Staaten offen. Die Rate der Impfungen knallt rapide runter. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, bei etwa 42% oder 43% ist Schluss. Die Leute machen nicht mehr mit. Die haben Lotteries, wo sie viel Geld gewinnen können. Trotzdem lässt sich keiner mehr impfen. Er ist der Hauptexperte, Professor McCullough, in einem bei der Houston University anhängigen Verfahren. Er ist auch beteiligt an dieser Temporary Restraining Order, also das ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Impfung, die von America's Frontline Doctors in Gang gesetzt wurde. Da arbeiten unter anderem die Anna Garner aus New Mexico dran, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, aber auch Tom Renz aus Ohio ist dabei. Er sagt, wir haben Glück, weil inzwischen etliche Gouverneure aus Texas zum Beispiel und etliche, aber natürlich auch aus Florida, und etliche Senatoren. Jeder Staat hat zwei Senatoren. 50 Staaten macht 100 Senatoren. Etliche Senatoren, zum Beispiel Johnson oder Rand Paul, auf ihrer Seite sind und sehen, dass hier ein gigantischer Betrug abläuft. Sie sind auch auf dem im Mainstream-Television, Fox News, hatte ich schon mal erwähnt. Tucker Carlson ist einer der wichtigsten, die auf Fox News reporten. Sie sind also sehr weit vorangekommen. Er sagt nochmal eindeutig, wir sind hier in einem Bioterrorismus Phase 2. Phase 1 war wahrscheinlich, ich glaube, so habe ich es richtig verstanden, die Erfindung in Anführungsstrichen des Virus selbst. Und Phase 2 sind jetzt die Impfungen, die jedermann verpasst werden sollen. Die Vaccinations, sagt er, die Impfungen werden überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas haben. Das ist unmöglich, so hat er es erklärt. Sieht man ja auch daran, dass bei den Geimpften inzwischen diese sogenannten Breakthrough-Cases auftreten. Also die werden dann plötzlich wieder positiv getestet. Eigentlich kein großes Wunder für mich als Laien, wenn ich genau das, was ich eigentlich abwehren will, nämlich das Spike-Protein in den Körper einbringe, ja, was soll dabei anderes rauskommen, als dass dann genau die Krankheit, die ich eigentlich verhindern will, in noch viel schärferer Form auftritt. Er hat auf jemanden hingewiesen, der heißt Steve Kirsch, das ist ein Multimillionär, der hat so ähnlich wie das bei uns in Deutschland, glaube ich, Lanka mal gemacht hat, 2 Millionen Dollar ausgelobt dafür, dass irgendjemand ihm darlegt, dass irgendeine einzelne Aktion der CDC, also das RKI auf Amerikanisch, sinnvoll war. Bisher hat er noch nicht mal eine Zuschrift gekriegt, sagt Peter McCullough, also spricht alles dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das Gefährliche an diesen Vaccinations ist, dass es sich eben nicht nur auf die Geimpften beschränkt, sondern es gibt inzwischen Beweise dafür, Fälle dafür, sagt er, dass das zum Beispiel durch die Muttermilch weitergegeben wird an die Säuglinge, möglicherweise auch schon vorher im Körper verteilt wird. Eigentlich spricht nichts dagegen. Und dass geimpfte Personen, wenn sie Blut spenden, im Rahmen einer Blutspende das Zeug, was sie dann da drin haben, das Gift, was sie drin haben, weitergeben. Warte mal, das hat er noch ein bisschen genauer beschrieben, aber das wollen wir lieber gar nicht so genau hören. Er hat weiter erklärt, dass wir dringend Hilfe von Psychiatern und Psychologen brauchen, weil das ist ja eine Illusion, das ist eine psychological operation, die hier läuft und die verklebt den Leuten in gewisser Weise das Gehirn. Die meisten Menschen können nicht mehr denken, bei uns ist es ein bisschen anders, aber die meisten Menschen können nicht mehr denken und machen deshalb mit. Das Allermeiste, sagt er, ist einfach nur Intimidation, Einschüchterung der Menschen, Panik und Einschüchterung der Menschen. Es gibt da einen weiteren kanadischen Arzt, Dr. Byron Bridle heißt der. Der hat ebenfalls übrigens, genauso wie Peter McCullough, genauso wie vorher schon Roger Hodgkinson gesagt, dieses Zeug lagert sich ab, insbesondere auch in den Fortpflanzungsorganen, Gonads heißt das in Englisch. Das heißt also, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, man kann darüber spekulieren, inwieweit das Ganze tödliche Folgen haben wird wegen ADE, wegen Autoimmun, aber nicht spekulieren kann man darüber, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Menschen, die geimpft worden sind, unfruchtbar macht. Möglicherweise mit viel Glück, die Frauen nur einmal. Bei der nächsten Schwangerschaft geht es dann eben trotzdem, aber die Männer wohl endgültig, so hat er es dargestellt. Das wird natürlich zu einigen Aufruhr führen, wenn die Männer merken, was mit ihnen gemacht worden ist.
Gibt es da schon Untersuchungen? Habt ihr da schon irgendwelche Sachen nachprüfen können?
Da laufen jetzt gerade Studien dazu, aber wenn 5 Mediziner unabhängig voneinander mir dasselbe sagen, Byron Bridle, Roger Hodgkinson, ich glaube, Wolfgang Wodak hat es auch die ganze Zeit gesagt, Peter McCullough und irgendeiner war da noch. Wenn die das alle so sagen, dann kann ich als Nichtmediziner natürlich sagen, das sind alles Idioten, aber ich würde mich vor solchen Urteilen, weil ich respektiere erstmal die Credentials, die jemand hat. Und wenn dann jemand anders kommt und mir darlegt, dass es alles falsch ist, dann sehe ich es anders. Aber bis dahin akzeptiere ich das. Und es gibt bei diesen Leuten keinen Grund, irgendwas anzuzweifeln. Man kann natürlich kommen und rechts, rechts, Nazi, Nazi schreien. Aber wir wissen ja, dass das grundsätzlich von Idioten kommt, die nicht in der Lage sind, mit Argumenten umzugehen. Ja. Was diesen Byron McBridle angeht, der ist wohl inzwischen zum Schweigen gebracht worden, weil man ihn oder seine Familie, so hat es uns Peter McCullough geschildert, bedroht. Er selbst, Peter McCullough, ist auch bedroht worden, unter anderem von einer Frau aus Singapur. Er hat dann aber, weil er die Mittel hat, er ist einer der wirklich mächtigen Männer in dieser Widerstandsszene, er hat dann rausfinden können, von wo sie kam, von der Gates Foundation. ja, er hat uns geschildert, dass seine Frau Kanadierin ist und die, seine Schwiegermutter, die nicht so gut Englisch spricht, und die ist wohl zwangsgeimpft worden, die hat es nicht verhindern können. In Toronto, sagt er, wird inzwischen, und das bestätigen uns andere Kanadier, mit denen ich in engem Kontakt bin, Michael Swinwood ist einer von denen, mit denen ich vorhin gerade telefoniert habe, in Toronto wird Ice Cream den Kindern gegeben, damit sie geimpft werden. Wenn die Eltern dann einschreiten wollen, dann werden die Eltern von der Polizei festgehalten. Solche Nummern gehen da ab. Also nochmal zurück zu den Pregnant Women. Es gibt Fälle, die sind inzwischen nachgewiesen, dass Säugende, also dass Säuglinge, die Muttermilch geimpfter Kinder getrunken haben, hinterher diese Blutungen hatten oder andere Gastro, das kann ich gar nicht richtig lesen hier, also jedenfalls im Magen-Darm-Bereich erhebliche Probleme. Ich hoffe nicht, dass es zu diesen Mesenterial-Thrombosen gekommen, Venenthrombosen gekommen ist. Aber es ist jedenfalls mindestens einer dieser Säuglinge tot. Und das hat er bestätigen können. Dieses Bleeding und dieses Clotting wird also beschränkt sich nicht auf die Person, die geimpft ist, sondern das setzt sich fort durch die Muttermilch, aber eben auch bei Blutspenden gegenüber denjenigen, die die Blutspende bekommen. 800 Fälle von Myokarditis, also das sind diese Herzmuskelentzündungen nach Impfung, hat er inzwischen aufzählen können. Überwiegend ohne jegliche Vorerkrankung bei überwiegend jungen Menschen, die gar nichts hatten vorher, sodass der Verdacht sehr nahe liegt, dass hier die Impfung auch wirklich kausal gewesen ist. Über 5.000 Tote inzwischen in den USA, in der EU über 10.000 Tote, da wir davon ausgehen müssen, dass wir mindestens das Zehnfache ansetzen müssen, weil eben nur 1 oder 10% gemeldet werden, dürfte die wahre Zahl noch viel, viel höher sein. Willst du noch was zur nächsten und letzten Sitzung hören? Oder
das können wir ich drücke jetzt mal ganz fest die Daumen, dass es funktioniert, wenn die Leute, wir sind doch immer noch fast 7.000 Leute, die zuschauen, wenn du Bock hast und weil es doch schon ein bisschen später bei dir, was denkst du, was wollen wir machen?
Können, dann machen wir es mal eben schnell. Okay. Also wir haben in der letzten Sitzung, das ist die 57. Sitzung gehabt gewesen, da haben wir zunächst mal aus Holland einen Vater mit seiner Mutter, Peter Kuit, so spricht sich der Name wohl aus, K-U-I-T, die haben selber so einen Corona-Ausschuss gegründet. Da müssen wir manche der Erklärungen noch ein bisschen überprüfen, aber mich hat am allermeisten interessiert, dass sie zum Beispiel die Familienmitglieder und die unmittelbar Betroffenen von Impfungen angehört haben. Da gab es so seltsame Fälle von Schlaganfällen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit nach der Impfung. Das Interessanteste, was er zu berichten hatte und seine Tochter zu berichten hat, war was, was wir schon vor Wochen immer wieder durchs Netz geistern sehen haben. Da gab es Videos von Polizeieinsätzen in Holland, wo unter anderem ein berittener Polizeibeamter eine Frau umgeritten hat. Ja, ja. Ein anderes Video, wo ein Polizeibeamter versucht, einen schon am Boden liegenden Demonstranten durch seinen Hund angreifen zu lassen. Da hat er uns Fälle geschildert. Das müssen wir aber echt nochmal überprüfen, ob das alles tatsächlich so ist oder ob da Einzelfälle zu aufgeblasen werden zu irgendwas. Das Video, sagt er, ist jedenfalls echt. Der Polizist ritt mit einer Truppe von Polizisten in die eine Richtung. Die Demonstranten gingen schon in die andere Richtung. Plötzlich dreht einer von denen sein Pferd um und reitet von hinten eine Frau, die das gar nicht sehen kann, um. Also wer reitet, ich habe immer mal Pferde gehabt und bin immer geritten, weiß, dass ein Pferd niemals, niemals freiwillig auf einen Menschen losgeht und über einen Menschen drüber trampelt. Also da muss der Polizist das schon mit Absicht und mit Gewalt antreiben. Die andere Szene war die eines Polizeibeamten, der einen schon am Boden liegenden Demonstranten mithilfe seines Polizeihundes bedroht. Der will das aber gar nicht. Der Polizeihund dreht sich am Ende und greift oder versucht, sein Herrchen in Anführungsstrichen anzugreifen, muss dann aber doch zuschlagen. Also ich sage da immer nur, wenn ich solche Sachen sehe und höre, wenn das wahr ist, wenn das echt ist, dann werden diese Leute nicht überleben. Da werden wir uns gar nicht drum kümmern müssen. Das wird auf einer anderen Ebene passieren. Die werden das ganz sicher nicht überleben. Er hat da wohl um die 80 Polizeibeamte, 89 sind bereit, sich zu outen mit Uniform und ihrem Abzeichen, die erklären, dass sie bei diesem Spiel nicht mehr mitmachen wollen. Die berichten darüber, dass ganze Einheiten unter Drogen gesetzt werden, beziehungsweise sich selber unter Drogen setzen, mit Wissen der Vorgesetzten, mit geklauten Drogen. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt, ob das wirklich so ist oder ob hier Einzelfälle aufgeblasen werden, um eine Riesennummer abzuziehen. Das werden wir aber überprüfen. Jedenfalls klingt das sehr gruselig. Es klingt auch gruselig, dass hier ein 15-jähriger Junge beispielsweise, auch dazu gibt es ein Video, von einem berittenen Polizisten ins Gesicht geschlagen wird, nur weil er draußen ist, außerhalb der sogenannten Sperrstunde, die ohnehin frei erfunden und ohne jenen Sinn und Verstand ist. dann wird ihm auf den Rücken gesprungen. Also das sind so diese Szenen, da weiß ich nicht so richtig, was sollen wir damit machen. Ja, es ist alles gruselig, aber ich weiß nicht, ob man die Polizei insgesamt so verteufeln kann, denn ich höre von anderen Leuten, die jetzt gerade zum Beispiel ein sehr bekannter Fotograf, der so einen tollen Bildband gemacht hat, die jetzt gerade an der Nordsee gewesen sind in Holland und der berichtet von der total freundlicher Polizei. Also wir werden das nochmal überprüfen müssen. Ansonsten hatten die ein paar gute Ideen, wie man zum Beispiel, wie wir zum Beispiel als Corona-Ausschuss auch das, was wir an Material haben, transkribieren können. Wir könnten daraus so eine Art 9-11-Report machen und den Untersuchungsausschussbericht dem Parlament geben, unserem deutschen Parlament, und sie damit bösläufig machen, sodass sie fortan nicht mehr sagen können, das wussten wir aber gar nicht. Mhm. Denn wir haben deren Arbeit gemacht. Die dummen und faulen Säcke haben nichts getan. Ich sage das jetzt mit dieser Deutlichkeit, weil ich das jederzeit auch öffentlich vertreten kann. Und wenn Sie dann noch nicht mal die Arbeit, die wir für Sie gemacht haben, akzeptieren, dann haben Sie ein Problem. Denn abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss und abgerechnet wird ganz sicher. Ja, dann hatten wir den Herrn Forsthuber. Das ist ein Kollege
übrigens, aus Brüssel. Noch etwas wegen der Polizei, was ich noch mal sagen möchte, weil jetzt relativ viele zuschauen. Ich habe das auch mal besprochen. Ich glaube nicht, dass das überhaupt nicht die Mehrheit ist. Ich glaube, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Die zum Teil in Deutschland wissen wir ja, dass das V-Männer sind. Die werden eingeschleust. Ja. Das sind auch Provokateure. Die gibt es auch in Holland. Das haben wir auch gesehen auf Videos. Und ich glaube schon, dass das zum Teil gesteuert ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass die Mehrheit der Polizisten, und da bin ich, daran möchte ich einfach glauben, definitiv nicht glücklich sind mit dem, was jetzt momentan abgeht. Das kann ich mir und will ich mir nicht vorstellen. Also ich
ja, das denke, ist, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass du das sagst. Ich sehe das für mich genauso. Nicht nur, weil ich voreingenommen bin, weil mein Vater Polizist war, sondern die, die ich kennengelernt habe, mit denen ich versuche ja immer bewusst ins Gespräch zu kommen, in Kassel, in Berlin, in Karlsruhe, das waren oder wo war das, Magdeburg, absolut saubere Leute. Ne? Die haben natürlich Vorbehalte und die können nicht gerade sich komplett auf unsere Seite schlagen, aber es waren immer wieder wirklich gute Gespräche und dabei habe ich jedes Mal gemerkt, dass die Schnauze bis hierhin voll haben. Ich glaube, mit denen werden wir schneller ins Gespräch kommen als beispielsweise mit dem Militär. Die scheinen überhaupt keine Informationen zu haben. Deswegen würde ich genauso wie du sagen, ich glaube eher, das sind Einzelfälle, die hier aufgeblasen werden, um möglichst auch noch Antagonismen gegenüber der Polizei zu schüren. Ich habe das auch nicht anders erlebt bisher.
Also ich möchte auch noch dazu sagen, auch etwas für alle YouTuber und alle, die da draußen sind. Natürlich soll man das berichten und so weiter. Aber wir sollten auch schauen, dass wir nicht immer den Fokus nur noch auf diese Gewaltszene haben. Es gibt auch andere Beispiele, die wir die auch zeigen. Weil sonst ist klar, wenn man natürlich sieht, Einzelfälle, wenn man eine ältere Frau niederringt, dass da kocht das Herz. Und das kann man, damit möchte man dann nicht umgehen können. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das als Einzelfall sehen. Die Menschen werden zur Rechenschaft gezogen, ganz klar, das müssen sie auch. Aber dass wir nachher nicht sagen, die ganze Polizei ist scheiße, deutsch gesagt. Weil ich glaube, es wird der Zeitpunkt kommen, dass die Polizei das Volk unterstützen wird und uns helfen wird.
Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Wir müssen aufpassen, wir müssen immer die Nerven behalten. Also ich als Jurist habe das gelernt, immer die Nerven behalten, ruhig bleiben, die Fakten erkennen, dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich bin auch manchmal im Gericht emotional, wenn ich sehe, dass derselbe Anwalt, der mir schon, weiß ich nicht, 20 Mal nur dummes Zeug erzählt hat, bei einem Richter, der einfach gar nichts kapiert, wieder durchkommt. Aber wir müssen trotzdem versuchen, gerade hier geht es um viel, viel mehr als in den Bankfällen. Gerade hier müssen wir trotzdem versuchen, die Nerven zu behalten, auch weil wir ja die ganze Zeit immer darauf achten müssen, dass wir zwar nicht unsere Energie verschwenden, um die Impfwilligen und Impfwütigen aufzuhalten, aber dennoch den ausgestreckten Arm draußen haben müssen. Denn ich gehe zwar davon aus, dass wir im Herbst, Winter und nächsten Frühjahr erhebliche Probleme bekommen werden, gesundheitlicher Art, sodass ein Teil derjenigen, die bisher teilweise auch Hass erfüllt, mit rechts, rechts, Nazi, Nazi auf uns blicken, nicht mehr handlungsfähig sein werden. Aber ein anderer Teil ist vielleicht noch ansprechbar. Und diese Möglichkeit sollten wir uns, die sollten wir einfach uns erhalten, denke ich.
Tja. Sehr wichtiger Punkt, finde ich.
Mhm. Der Kollege Forsthuber wohlgemerkt, einer von nicht ganz vielen Anwälten. Ich glaube, wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, gibt es in Österreich nur 5.000 Anwälte. Das ist sehr wenig im Vergleich zu
Okay.
Deutschland. Sagt, er kommt aus einer kleinen Kanzlei, drei Juristen, 12 Mitarbeiter. Seit 15, 16 Monaten macht er was anderes als das, was er bis dahin gemacht hat. Er hat Familienrecht, Strafrecht, also das, was man als Allrounder so macht. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Jetzt kümmert er sich um Grundrechtsschutz in der Praxis und er sagt es, also das war ein wirklich, habe ich ihm auch so gesagt, ein wirklich warmherziger Mensch, der ehrlich betroffen ist. Er sagt, es macht mich einfach betroffen. Sowas kenne ich nicht, was ich hier in Österreich erlebt habe. Es macht ihn insbesondere betroffen, was er aus den Niederlanden gehört hat. Er sagt, in Österreich gibt es das so nicht. Da sind die Polizisten nicht so drauf. Die Niederländer haben dann erklärt, dass, weil ja viele Leute glauben, Niederlande ganz liberal und so. Das habe ich jetzt schon von verschiedenen Leuten gehört, haben dann erklärt, dass diese liberale Fassade eben nur eine Fassade ist, dass dahinter ganz andere Dinge abgehen. Er jedenfalls erklärt, dass Beneda und andere Kollegen, die in Österreich durchaus Erfolge gehabt haben, zum Beispiel gibt es ja die PCR-Testentscheidung aus Wien, eines Verwaltungsgerichts, dass die bisher alle nur in Anführungsstrichen mit Formalitäten durchgekommen sind. Na, ich glaube, was diese PCR-Testentscheidung angeht, die ist schon ein bisschen mehr als eine reine Formalität gewesen. Da ging es dann auch ums Eingemachte. Trotzdem hat er grundsätzlich recht. Die Gerichte, das hat mir auch Michael Swinwood nochmal bestätigt, scheuen das Hineingehen in die Substanz, in die Auseinandersetzung selbst, wie der Teufel das Weihwasser. Die versuchen alle mit Formalitäten das ganze Ding totzumachen. Ich habe dir ja erzählt, bei mir wird dann beispielsweise der Streitwert in willkürlicher Weise nach oben hin in die Luft gesprengt, damit die Leute so hohe Kosten zahlen müssen, dass sie überhaupt nicht mehr klagen können. Dann werden sie von nach Klageerhebung wird dann das Kanzleramt informiert und so weiter. Also, wenn es dann gar nicht mehr zu verhindern geht, dann versuchen sie es auf einer formalen Ebene kaputt zu machen, weil sie wissen, in der Substanz haben sie keine Chance. Keine Chance. Dieser Dr. Osten wird in der Luft zerrissen werden, nicht nur in den deutschen Gerichten, sondern auch in anderen. In dem Moment, wo es erstens um seine Person gehen wird, und darum wird es immer gehen, wenn es geht um seine Glaubwürdigkeit, und zweitens um die Frage geht, erzählt er überhaupt die Wahrheit, was diese asymptomatischen Infektionen und was seine PCR-Testqualitäten angeht. Und darum wollen die das nicht, darum stehen die da ständig im Weg. Herr Forsthuber hat eine, ich glaube, ich meine, das waren 500 Seiten verfassungsgerichtliche Klage eingereicht und dann hat er noch daneben so ein Packen 60 bis 70 Zentimeter so hoch Anlagen gehabt und er war erschüttert darüber, dass von der anderen Seite nichts als dummes, hohles Geschwafel kommt. Ja gut, da hätte ich ihm sagen können, habe ich aber nicht gemacht, dass wir das auch kennen, dass unsere prozessualen Gegner in der Regel nur Stuss absondern, vermutlich aber deshalb, weil sie ja wissen, dass sie damit durchkommen, weil der Rechtsstaat eben schon längst ausgehöhlt ist, zumindest hier in Deutschland existieren nur noch Fragmente. Martin Schwab hat das, glaube ich, mal auch dir gegenüber gesagt. Das ist wie so ein PCR-Test des Rechtsstaats, was hier gerade abgeht. Und so wie es aussieht, sind da nur noch tote Fragmente übrig, die nichts mehr bewegen können.
Ist krass.
Ja, es ist ziemlich böse.
Leider, also wie es ausschaut, habe ich da wahrscheinlich hier wieder ein Stromthema. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du jetzt einfach abgebrochen wirst. Wir machen es so. Bitte behalte die Notizen. Dann werden wir das nächste Mal noch kurz ergänzen. Beim nächsten Freitag hoffe ich, dass ich dann wieder genügend Saft habe und dass ich dich dann da reinnehme und dann wir das kurz noch abschließen und dann natürlich auch am Freitag wieder voll und ganz mit richtigen Internet und auch Studio und Audio, das soll dann alles funktionieren, weil es scheint, dass es bald wieder hier zu Ende geht.
Okay.
Tut mir leid, lieber Rainer, aber ich möchte mich bedanken für deine Geduld und behalt bitte die Notizen und ich werde hier weiter strampeln und keep in touch und spätestens nach dem Freitag, Samstag oder Sonntag, wir werden das noch ankündigen, werden wir dann die Zusammenfassung wieder machen.
Kriegen wir hin. Alles klar. Bis dann, Rosé.
Bis dann. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. So, liebe Menschen da draußen, tut mir wirklich leid. Das ist heute nicht mein Tag. Wir werden das zusammenschneiden, bevor das jetzt hier der Strom ganz wieder weggeht. habe ich Bess lieber gesagt, dass ich da kurz mit Rainer fertig mache, bevor es wirklich dann wieder Blackout ist. Sorry für diese technische Problematik. Kann ich leider nicht so viel tun. Wir werden es zusammenschneiden, dann auf Telegram hochladen und das nächste Mal hoffe ich dann, dass ich dann ohne technische Probleme euch das präsentieren kann. In dem Sinne, bevor ich jetzt ganz schwarz habe, tut mir leid, nicht mein Tag. Kann ja mal vorkommen. Also, ich schaue noch schnell in den Chat. Genau, Telegram abonnieren, dann seid ihr immer informiert. Dankeschön und vielen Dank euch beiden sehr gerne. Schade, aber lieben Dank. Ja, Ton rauscht. Okay. Ich werde schauen, dass ich das optimieren kann. Ich bin halt hier nicht im Studio. Ich habe hier auch nicht das Internet, was ich mir wünschen würde, aber noch. Nicht jammern, wir werden es optimieren. Hauptsache, ihr habt es mitbekommen. Und bis sehr bald. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dass die Technik bald wieder funktioniert. Vielleicht morgen ein Interview mit Hildur, dass ich euch hier mal was zeigen kann, auch mal Lösungen aufzeigen kann, wie wir es schon besprochen haben. In dem Sinne, einen wunderschönen Abend. Denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbindet die Punkte. Liebe Gruß an die ganze Menschheitsfamilie und bis sehr bald. Tschüss zusammen. Bye bye.